Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, moin. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp nach dem Spiel gegen Heidenheim. Und jetzt direkt die wichtigste Frage an dich, Scoop. Kennst du den Spieler mit dem Namen Laola?
Natürlich kenne ich ihn. Moin, Sepp, moin, User. Also wir sind sofort dabei. Meine Emotionen darf ich euch noch weitergeben, auch wenn es schon 2 Tage her ist. Es war ein hammer geiles Erlebnis im Stadion. 30.000 war da. Wie du es gesagt hast, die Laola-Welle ging durchs Stadion. Sie ist sogar 5-mal durchgegangen. Es war eine Stimmung, die Ultras haben richtig Gas gegeben. Die haben 90 Minuten durchgesungen. Ich habe aus Kurve Oberrang gesessen, also direkt über den Ultras. Wir haben natürlich mitgefeiert. Die Stimme war Freitagabend weg. Es war eine richtig, richtig geile Stimmung. Da weiß man erstmal, was man die letzten 2 Jahre verpasst hat, wenn man da im Stadion gesessen hat. Es war Gänsehaut pur, auch nach den Toren. Als die Tormusik gekommen ist, als das Horn gekommen ist, als der Duxch vor den Zuschauern gefeiert hat. Also das weiß man erstmal, was man 2 Jahre vermisst hat. Also die Stimmung überragend, Gänsehaut fast 90 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, du kennst mich ja, jetzt kommt das große Aber. Ich führe jetzt mal einen kleinen Monolog. Die erste Halbzeit war eine Katastrophenhalbzeit. Aber auch wie das in der Presse rüberkommt, ein Marvin Duxch, der sagt, in der ersten Halbzeit waren wir schon voll griffig, wir waren voll in die Zweikämpfe. Das muss ich total verneinen. Die erste Halbzeit war noch nicht mal zweitligawürdig. Das war eine Katastrophen-ersten Halbzeit. Also Werner, der Spieler, der den Ball am Fuß hatte, das war die ärmste Sau bei Werder Bremen in der ersten Halbzeit, weil da keine Bewegung im Spiel war, gar nichts. Und der Öffner war dann echt das 1-0 und danach ging es auf einmal. Aber die erste Halbzeit, nicht zweitligawürdig, aber auch nicht von Heidenheim. Okay, Heidenheim hat den Kopfball vom Pfosten in der 38. Minute. Wenn der reingeht, weiß man nicht, wie das Spiel endet. Aber auch von Heidenheim war da nicht viel. Die erste Halbzeit war echt nur positiv. Die Fans, die Werder-Fans, die immer Stimmung gemacht haben, aber qualitativ war das absolut null. Das war kein Fußball. Und zweite Hälfte, dann mit dem 1-0, dann direkt das 2-0 hinterher, war natürlich überragend für die Fans. Und dann habt ihr es ja auch alle mitgekriegt, was natürlich auch noch überragend war, dass Heidenheim das 2-1 macht. Und du schon, ich bei mir selber auch wieder gemerkt habe und auch bei den Kollegen drumherum, die gesessen haben, Scheiße, 1-2, jetzt geht's wieder los. Jetzt musst du zittern, gleich steht's bestimmt 2-2. Und dann kommt der Fahr und nimmt das Tor zurück und ganz groß auf der Anzeigetafel abseits. Da haben sie nochmal das Stadion abgerissen. Ne? Also das passt, also von der Emotionalität passte da alles. Dann machst du noch das 3-0. Aber nochmal, wieder dritte Mal 3-0 in der zweiten Liga gewonnen. Aber bestimmt nicht das Superspiel, weil wie sie alle gesagt haben. Nochmal, die erste Halbzeit war eine absolute sportliche Katastrophe. Da ging mal Werder Bremen gar nichts.
Gut, da hast du jetzt mir schon viel vorweggenommen, weil ich wollte es ja genau wissen, wie du es im Stadion erlebt hast. Man hat ja immer seine Eindrücke vor dem Fernseher und du hast ja im Endeffekt schon viel gesagt, weil die nächste Frage wäre gewesen, 3-0 ist jetzt alles gut, ja, wir haben noch drüber gesprochen oder ich habe zumindest das mal angesprochen, Duxch mit den Eckbällen, der hat ja auch wieder massenweise welche geschlagen, wo man auch sagen muss, also das sind auch manche so kurz gewesen, eher so an den ersten oder an den kurzen Pfosten. Hm. Also, wenn das jetzt schon der beste Spieler ist, in Abwesenheit von Niklas Schmidt, der da Ecken schlagen kann, dann müssen wir wirklich nochmal über unsere Einheit reden, dass da muss doch einer die Sachen trainieren. Ja? Ja. Und auch wenn er jetzt noch Assists gemacht hat, auch beim Freistoß mit dem Friedl, ja, sie sind ja vielleicht recht ordentlich, die Eckbälle, kann ja von mir aus sein, aber ich bin immer noch der Meinung, gerade bei Eckbällen, und auch bei Freistößen, wenn es ja auch im Gewühl teilweise Aktionen entstehen, gehört da halt der Stürmer hin, ja. Ich hatte jetzt ja. So das Gefühl, auch in vielen der Freistößen war der Veljkovic der gefährlichste Angreifer, auch in der ersten Halbzeit, weil waren noch so 2-3 Eckbälle, die gefährlich waren, weil immer Veljkovic da. Und du hast ja auch noch was anderes, ja. Wenn du jetzt deine Abwehrspiele immer nach vorne ziehst, ja, dann ist ja nachher auch gar kein Gelernter mehr hinten. Ja, da kann ich nur wieder an Roger Assalé erinnern, was der für ein Abwehrass ist, ja, wenn der mal Absicherung machen muss. Also sprich, da muss Werder auf jeden Fall mal was machen, dass es zumindest eine Alternative gibt. Ja. Ist ja von mir aus okay, dass man sagt, lass den ruhig mal hier ab und zu mal einen Standard schießen, den Duxch aus gewissen Situationen von mir aus, aber aus meiner Sicht ist es halt unsinnig, wenn du einen Strafraumstürmer hast, in Anführungsstrichen, der da halt diese ganzen Standards schlagen muss. Das ist aus, also Claudio Pizarro schießt auch keine Eckbälle. Wahrscheinlich würde er auch gute Eckbälle schießen. Also das ist immer noch ein Thema. Und du hast es schon gesagt, 3-0 klingt super, aber es war einfach das Spielglück auf unserer Seite, wie ich fand. Du hast es angesprochen, die Aussagen stimmen irgendwie überhaupt nicht überein. Auch der Markus Anfang hat gesagt, ja, wir waren sehr gut in den Zweikämpfen und so weiter. Sie hatten eine gewisse Grundbissigkeit, die wir auch angesprochen haben. Das kann man nicht abstreiten. Wenn du jetzt die reine Zweikampfquote angehst, waren wir wieder schlechter. Ja. Aber einer meiner Lieblingsbereiche ist jetzt hier wieder Laufen. Und in diesem Fall, ihr wisst ja, Heidenheim war eine sehr laufstarke Mannschaft. Diesmal sind wir mehr gelaufen.
Echt? So.
Oh. Wir sind mehr gelaufen, ja. Es war nur knapp, aber wir sind jetzt hier knapp so 200-300 Meter mehr gelaufen als Mannschaft gesamt. So. Und auch bei den Sprints sind wir nur zwei weniger gelaufen. Ja, also sprich, ja gut, das kippt jetzt ein bisschen. Das Spiel hätte auch vielleicht, also der Sieg 3-0 ist auf jeden Fall zu hoch, hätte ich jetzt gesagt, genau, weil die Heidenheimer nicht so schlecht waren.
Definitiv.
Aber man sieht ja, dass diese beiden Disziplinen, wo wir diesmal doch deutlich besser waren als zuvor, wo wir teilweise 2-3 Kilometer hinterher waren, doch irgendwie entscheidend sind, wo wir halt Zweikampfquote haben, die jetzt, glaube ich, nur bei 47% oder so liegt. Also von daher ist schon sehr interessant. Und was halt auch ein Thema war, was sozusagen in der Nachbetrachtung so ein bisschen rüberkam, ich weiß nicht, wie es im Stadion war, man hat halt doch schon ein bisschen stärker mit Absicherung gespielt, also dadurch einen Bomben gespielt hat.
Ja.
Der ist ja nicht so mit nach vorne gegangen wie Weiser als Rechtsverteidiger.
Ne? Genau.
Und der Rapp hat auch so ein bisschen stärker ein Pärchen mit Gruev gemacht als genau. Doppelsechs.
Richtig.
Was ja vorher nicht so der Fall war. Sodass dann halt doch schon, also sag mal, die Abwehr, die Vierer plus Gruev auf jeden Fall fünf. Wenn der Rapp dann sich auch noch ein bisschen hat zurückfallen lassen, fast sechs Spieler halt, sag mal, ja, hinter dem Ball war, sodass man halt da auch ein bisschen stärker abgesichert war. Und das ist auch, glaube ich, das Thema, was du angesprochen hast, dass da nach vorne teilweise gar nichts ging, weil man auch eigentlich ein bisschen mehr die Kompaktheit gehabt hat. Ne?
Wie du es gerade richtigerweise gesagt hast, es war Spielglück, definitiv. Nochmal, da muss ich mich jetzt wiederholen, gerade da das 1-2 von Heidenheim wieder zurücknimmt. Nimmt er das nicht zurück, wissen wir alle, was passiert. Dann kriegen sie ja wieder alle den Zittrigen, wir Zuschauer kriegen auch den Zittrigen. Ich weiß nicht, wie weit da noch die Unterstützung da ist, ne? Sag ich jetzt mal so, weil sie dann alle eher mit sich selber beschäftigt sind, hoffentlich fällt jetzt nicht der Ausgleich und so weiter und so fort. Das war richtig Matchglück. Dann noch zwei, drei Anekdoten, die um das Spiel herum sind hier. Marvin Dux macht natürlich das Tor und zwei Vorlagen, klar. Wir haben davor vorher diskutiert, du hast es gerade auch gesagt, aber in dem Spiel passte natürlich alles, ne? Wenn du 3-0 gewinnst, er macht ein Tor, zwei Vorlagen, dann ist das natürlich auch der super Assistgeber auf einmal, der Marvin Dux, obwohl ich natürlich bei dir bin, dass es nicht sein kann, dass der Stürmer sowas macht. Dann noch eine ganz interessante Anekdote. Ich habe gestern mit meiner C-Jugend beim BSV Fortuna gespielt und BSV Fortuna ist der Heimatverein von Marvin Dux in Dortmund, weil Marvin Dux kommt ja aus Dortmund. Das war sein erster Verein.
Ah, okay.
Und da habe ich mich gestern mit dem Trainer unterhalten und das ist eine richtig, richtig geile Anekdote. Fand ich richtig cool, dass die mir das erzählt haben. Wir sind sehr intensiv da ins Gespräch gekommen vor dem Spiel. Und als Marvin Dux jetzt von Hannover nach Werder Bremen gewechselt ist, hat der Ausbildungsverein BSV Fortuna 4.000 Euro bekommen. Noch war an der Ablösesumme also beteiligt. Also fand ich sehr, sehr cool, dieses Gespräch cool mit den Trainern. Ja, und dieser Ausbildungsverein BSV Fortuna hat 4.000 Euro nochmal gekriegt für den Wechsel von Marvin Dux von Hannover 96 nach Werder Bremen. Guckt mal, wie lange das her ist, weil Marvin Dux hat in der C-Jugend, hat der Trainer mir gesagt, hat er bei BSV Fortuna gespielt. Also da war er 14, 15, jetzt ist er 27, ist 12 Jahre her. Aber trotzdem bekommt der Ausbildungsverein noch 4.000 Euro. Ist jetzt nicht die Summe, aber für so einen kleinen Kreisliga-Verein in Dortmunder Verhältnissen kannst du dir ja vorstellen, dass das richtig Freude ist, richtig Geld. Und 4.000 Euro kriegst du nicht mal irgendwo her, außer du hast einen dicken Sponsor hier in Dortmund natürlich.
Ja, klar. Dann kannst du nochmal das Vereinsheim nochmal neu anstreichen lassen.
Genau, oder irgendwie irgendwas Bälle kaufen, Trikots kaufen oder was weiß ich. Man ist ja da jetzt
involviert als Trainer.
Ja, also fand ich jetzt sehr, sehr interessant, weil ich bin natürlich auch sofort offen mit denen umgegangen. Ich so, oh, hier auf den Rasen ist Marvin Dux schon gefangen. Was hast du mit Marvin Dux zu tun, sagte der Trainer zu mir. Dann sind wir immer mehr ins Gespräch gekommen, hat er mir einige Details erzählt. Das fand ich schon sehr interessant, dass dann noch.
Also ich meine, ich finde es jetzt interessant, dass man dann das immer noch bekommt. Ich dachte eigentlich, dass es jetzt sozusagen nur ist, so beim allerersten Profiwechsel oder so, aber dass es noch weiter ist, finde ich natürlich gut. Dann müssten die natürlich eigentlich mehr wechseln, damit solche Vereine das auch bekommen.
Genau.
Aber im Verhältnis ist es natürlich dann auch schade, weil dann die Spielerberater irgendwie, ne, das Zehnfache oder noch viel mehr bekommen. Und ja, also.
Aber immerhin nochmal als Kreisliga-Verein 4.000 Euro zu bekommen in der heutigen Zeit ist schon nicht so verkehrt.
Ja, aber wäre natürlich auch super, wenn sie vielleicht, sagen wir mal, 20.000 Euro da bekommen würden, ja, weil es natürlich einfach auch schöner wäre für die ganzen Vereine, unabhängig jetzt von dem, sondern halt generell. Aber auf jeden Fall eine coole Anekdote. Und,
ja. Aber ich habe noch eine Anekdote.
Das Geld ganz gut angelegt dann.
Ich habe noch mal eine Anekdote. Jetzt, ich frage mal einfach so im Raum, Sepp, wer hat eigentlich Freitagabend Werder gegen Heidenheim 3-0 getippt? Kannst du mir das nochmal sagen?
Tja, also, weiß nicht, einer der User bestimmt, ja.
Dann weißt du wieder, wer von uns beiden Ahnung hat, ne? Auf jeden Fall. Ja, sauber, der ist
unfassbar.
Blindes Huhn findet auch mal einen Korn.
Ja, aber jetzt haben wir ja große Probleme, ja. Also, Markus Anfang hört anscheinend ja nicht auf uns, lässt den Lux die Ecken machen. Der hat alles recht gemacht. Hört wenigstens ein bisschen auf dich, weil er im Bomb spielen hat lassen. Hört dann wieder nicht auf uns, weil er Friedel
spielen lässt. Der Linksverteidiger.
Der zum Beispiel auch, also da muss man auch sagen, der hat ja nochmal eine Aktion an der linken Seite, wo er grätscht. Ja, das nicht klärt, wo nachher noch eine fette Chance kommt, wo der Zetter ins Einzelne. Aber eine Sache muss ich, also wir wissen ja, der soll da nicht spielen auf der Position. Aber eine Sache Respekt, weil ich habe es mir echt dann nochmal in Ruhe angeschaut. Der war echt nach der Grätsche super schnell hinter dem Mann her.
Ja.
Hast du das gesehen? Du hast ja kein Replay gehabt, aber das war echt krass. Also das habe ich dann nochmal, der war dann sofort nochmal dran, hat ihn nochmal gestört, obwohl er vorher noch zu Grätsche angesetzt hat. Aber auch in der Aktion eigentlich an der Außenlinie, da merkt man auch, dass es dann kein klassischer Außenspieler ist. Meines Erachtens kannst du den eigentlich den Weg wegsperren und schiebst ihn quasi mit dem Ball so ein bisschen ins Aus. Da musst du da jetzt hier keine Grätsche, der war jetzt nicht weit weg von dem Spieler. Ja. Also das sind so Sachen, dann ist mir auch nochmal negativ aufgefallen, bei irgendeinem Schuss ist der Mai, hat er sich extra weggedreht, ist er nach hinten gesprungen fast, um den Ball vorbeizulassen. Also mit dem bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden, aber gut, wenn man 3-0 gewinnt, dann ist da erstmal alles okay, aber wir haben ja auch viele Punkte angesprochen, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Als es dann gelöst war, gab es auch die Kombination, wo jetzt eigentlich kein Tor rausgefallen ist, okay. Da sieht man halt den Spielwitz und auch, wie ich finde, ein ganz gutes Positionsspiel. Aber vorher war es, wie du auch gesagt hast, im Stadion, das ist ja auch gut, dass man das da auch sieht, da war es ja mehr Krampf. Ne? Genau. Oder wenn man es nett formuliert, abtasten auf hohem Niveau.
Ja. Ich habe ja gerade gesagt, das war für mich nicht Zweitliga-Format, die erste Halbzeit. Aber auch nicht von Heidenheim. Ne? Ich sehe ja Werder sicher, aber auch von Heidenheim war da nicht mehr. Weil gegen so eine unstrukturierte Mannschaft wie Werder Bremen in der ersten Halbzeit, wie gesagt, wo der Ballführende gar nicht wusste, wo spiele ich denn die Bälle her, da muss Heidenheim viel mehr raus machen, die waren Tabellendritter. Also da war ich auch ganz, ganz ehrlich in der ersten Halbzeit auch von dem Gegner enttäuscht, dass die nicht mehr daraus gemacht haben, weil Werder wusste mit dem Ball gar nichts anzufangen. Ganz ehrlich. Und dass da Heidenheim, okay, die haben den Pfostentreffer, ja okay, in der 38. Minute, aber dass die da nicht mehr draufgegangen sind und mehr Pressing gespielt haben, das hat mich echt gewundert. Marco Friedl nochmal die Personalie, der hat aber auch Ende erster Halbzeit auch eine super nochmal Rettungsaktion, ne, wo er mit der Grätsche im Strafraum Ball begrätscht, der sonst aufs Tor kommt. Ne? Also den macht er natürlich auch richtig gut. Also macht das Tor noch, hat er natürlich jetzt wieder Kredit bei den Fans erspielt, sage ich jetzt mal so. Passte, war auch sein Abend definitiv auf der falschen Position, aber er hat nicht viel falsch gemacht am Freitagabend.
Ja, man muss ja auch sagen, beim 2-0 sehr gut draufgegangen, aber auch ein fetter Torwartfehler, der sich dann nachher entschieden hat, da noch drauf zu laufen. Wenn der eigentlich nachdem der lange Ball ein bisschen unglücklich war, hätte er sich ja eigentlich wieder zurückfallen lassen müssen, so sagen wir zwischen 5er und 11er.
Genau.
So, und von dem Schuss, den der Duksch dann nachher gemacht hat, gut, die Szene ist ja natürlich immer anders, aber den hat er quasi mit der Mütze gefangen. Ne?
Genau.
Also,
genau. Ja,
aber da hast du auch einfach, das ist wirklich das Spielglück, ne? Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber für mich war das jetzt, da war alles auf deiner Seite. So ein Ding, wo der Torwart dann nochmal falsch steht, dass man Standard auch dann wieder reingeht, dass der andere abgepfiffen wird und so weiter und so fort. Das Eigentor dann noch, ich weiß gar nicht, was er da machen will, anscheinend mit der Hacke klären. Ne?
Ja.
Und der Schuss vom Duksch, also die Flanke rein, die war ja eigentlich schon missglückt und sowas.
Ja,
aber da passt halt alles zusammen, ne?
Da passte wirklich alles zusammen. Du hast nachher, wie gesagt, das Glück gehabt in der Hinsicht. Aber was ganz witzig war, das 2-0 vom Duksch, da saßen wir genau hinter dem Tor, wo das 2-0 gefallen ist, und ganz witzig, wie der Torwart da aussieht. Da haben wir uns auch alle noch gefragt, ey, was macht der Tor? Und der stand noch rechts, der hat das ganze Tor sogar noch freigelassen. Und genau hinter dem Tor, der steht sozusagen am rechten Pfosten, ne? Der spielt parallel vom rechten Pfosten und lässt das ganze Tor frei. Ne? Also wie du schon sagst, der Duxch ganz einfach den Ball da reinzuschieben, ne? Weil das ganze Tor frei ist.
Ja, ja, genau, weil der ist dann, ich weiß auch nicht, der, also unglücklich geklärt, aber der war ja eigentlich dann noch okay, der war ja dann immerhin noch an der Mittellinie. Klar, schnelles Umschalten von uns. Aber dann, wie du sagst, dann stand er so am rechten Pfosten. Diese Perspektive hatte man jetzt in der Situation gar nicht im Fernsehen. Nein. Aber ich habe nur mal gedacht, hey, was macht er denn da? Ja, der wollte dann irgendwie drauflaufen und auf den Duxch direkt klären, so, ja, obwohl er auch Mitspieler war. Hätte er ganz normal sich normalerweise fallen lassen müssen, wieder zwischen den Pfosten orientiert und dann wäre gar nicht so viel passiert. Da wäre wahrscheinlich vielleicht niemals das Tor passiert. Weil der Duxch hätte erstmal einen Zweikampf machen müssen.
Ja. Aber das Einzige, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, das möchte ich jetzt von dir Fernsehzuschauer wissen, das Tor von Heidenheim, was nicht gegeben wurde, das habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. War das ein klares Abseits oder war das minimal?
Knappes Abseits.
Ganz knappes Abseits, so wie mit der Schulter wieder oder irgendwie so vor.
Ja, ob es jetzt Schulter oder Kopf war, ja, genau. So wie immer halt, ne?
Ja.
10 Zentimeter, also, sagt man ja.
Ja, perfekt. Okay, da haben wir natürlich nochmal richtig Glück gehabt, ne? Dann passt das ja.
Ja, ich meine, das sind also knappe Entscheidungen beim Friedl. Ist es auch okay, aber was, wenn er eine Sekunde früher losläuft, wäre da auch im Abseits gewesen.
Ja, klar.
Das ist halt
ja, jetzt ein bisschen Vorschau, ne? Also du bist jetzt in der Tabelle 14 Punkte, gestern war es Platz 7, glaube ich, natürlich, können aber noch von einigen Mannschaften überholt werden, glaube ich.
Ja,
ne?
Wir können ja mal gucken, ob jetzt hier am Sonntag, wer da noch spielt. Sonntag spielen jetzt ja noch Pauli und Dresden, Schalke, Ingolstadt, Sandhausen, Darmstadt. Wie du schon gesagt hast, wir könnten noch überholt werden. Ich muss ganz kurz mal gucken. Ja. Von Dresden, Pauli ist schon vor, von Schalke, von, ja, genau.
Aber aktuelle Tabelle ist richtig, habe ich das richtig gesehen, dass wir zurzeit, natürlich ohne die Spiele, die heute noch sind, zurzeit nur ein Punkt hinter Platz 3 sind. Ist das richtig? Zwei Punkte hinter Platz 3, okay, alles klar.
Ja, aber wenn Pauli heute gewinnt, sind wir dann schon 3 Punkte, weil Paderborn runterrutscht.
Ja. Ja. Da sind wir in Reichweite. Jetzt kommen aber zwei wichtige Auswärtsspiele, ne? Nach der Länderspielpause. Du spielst in Darmstadt und in Sandhausen, ne? Natürlich ganz wichtige Dinger.
Genau, beide hinter uns. Also die werden jetzt auch bleiben. Also gut, die spielen jetzt erstmal gegeneinander. Das war ganz gut. Kann man nur mal schauen, wie die agieren. Aber Darmstadt könnte auch auf maximal 13 Punkte. Wir haben ja 14. Also die sind dahinter sicherlich, das ist mal für den Trainer interessant, das Auswärtsspiel dann.
Genau.
Und Sandhausen gehört ja eher zu den etwas schwächeren Mannschaften, würde ich jetzt mal sagen, für den Moment. Haben immer noch, na gut, wenn sie heute gewinnen, haben sie mal 10 Punkte, aktuell 7. So die jetzt noch einstellig sind, sind halt Holstein, Kiel, Sandhausen, Aue und Ingolstadt. Ingolstadt ist wirklich schwach, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht vor der Saison. Die haben ja mittlerweile immer nur noch 4 Punkte. Mhm. So, und spielen heute gegen Schalke. Gut, da weiß man nicht, ob Terodde wieder fit ist. Wenn der fit ist, dann würden die Schalke auf jeden Fall gewinnen. Und Schalke würden sich damit mit 16 Punkten auch gut mausern. Dann wären die Dritter schaffen sie nicht. Dann wären sie aber auf jeden Fall Vierter. Also sehr interessant. Sind auch sehr interessante Spiele.
Ganz kurz weg vom Werder fällt mir gerade ein. Hast du denn das absolute Highlight des Wochenendes gesehen in der 94. Minute, das Eigentor vom Aue gegen den HSV?
Gesehen nicht, habe ich nur von gehört.
Guck es dir bitte an, liebe User, guckt es euch das bitte an. Natürlich sehr bitter für uns als Werder-Fans, dass dadurch der HSV noch einen Punkt holt. Aber was der Spieler da macht in der 94. Minute, das wird er in 2 Jahren noch nicht wissen. Der Ball springt an die Latte des eigenen Tores. Er steht mit dem Gesicht zum Tor und kriegt so mittig vom Tor, kriegt er den Kopfball und köpft den einfach ins eigene Tor. Dass er den daneben köpft oder in der 94. Minute köpft er den einfach, der steht gerade vom Tor und köpft den einfach ins eigene Tor. Unfassbar. Das musst du dir mal angucken. Das ist echt Kacktor des Monats vom Zeigler. Ist das nicht das Kacktor des Jahrzehnts? Auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Also, muss ich nur, leider ist das Werbung für einen Punktgewinn für den HSV. Das mache ich natürlich nicht gerne. Aber das ist eine Anekdote, dass jeder Fußballfan, ich will nicht sagen, da geht das Herz auf, aber da fragst du dich echt, ey, was macht der da? Liebe User, auch mal bitte einmal reinschauen, sich das Tor mal einmal angucken. Sehr witzig.
Genau, und gerne auch mal eure Meinung dazu schreiben. Schreibt ja mal fleißig. Also interessiert uns auch, ob wir das jetzt so kritisch sehen, ob wir das, ob die Euphorie jetzt wieder da ist, muss man mal jetzt gucken. Ist ja auch mal, was ich vielleicht auch mal diskutieren wollte, ist eine Länderspielpause. Mhm. Ist das jetzt ein Vorteil für uns oder ein Nachteil?
Das ist immer auch, ne? Das ist so, ja.
Da sind wir wieder bei Werte.
Ja, genau, ich weiß, da sind wir wieder bei meinem Leidwesen in meinem Leben, ne? Glas halb voll oder Glas halb leer. Weiß ich nicht. Also nach dem 3-0-Sieg würde ich eigentlich sagen, wäre geiler weiterzuspielen, oder? Weil du hast die Euphorie der 30.000 im Weserstadion, du hast die Euphorie des Europacup-Abends, also das war ja Stimmung wie bei den Europacup-Spielen. Und jetzt hast du wieder 2 Wochen Pause. Ich sage jetzt mal, für Werder wäre besser gewesen, nächstes Wochenende, nächstes Spiel.
Okay, ich weiß es nicht, weil es manchmal gar nicht so dieses starke Momentum gibt, dass es alles so automatisch funktioniert. Ich glaube, es ist manchmal auch ganz gut, wenn man auch mal wieder Automatismen lernen kann. Es sind ja nicht ganz so viele weg auf Länderspielreise.
Das stimmt.
So, dass der eine oder andere auch mal weiter ja, mehr Training hat.
Ja. Ja. Apropos Länderspielreise, Frage als Werder-Fan, ist der Pavlenka eigentlich noch im tschechischen Aufgebot? Nein, ne, oder? Bestimmt nicht, oder?
Also, ist ja nur noch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bekannt gegeben wurde bisher. Das Deutsche wurde ja am Freitag bekannt gegeben.
Genau.
Das Tschechische habe ich jetzt keine Ahnung.
Okay, alles gut. Weil normalerweise muss ja davon ausgehen,
dass jetzt beim Zweiten. Wisst ihr das schon, ob der schon nominiert wurde? Kann natürlich gut sein, dass es so ist. So viele vielleicht haben sie ja auch nicht und geben sie ihm vielleicht nur eine Chance.
Ja.
Kann ich nicht sagen. Es gehen auch meistens 3 Torhüter mit. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er noch nominiert wird. Ne?
Okay, man weiß es nicht. Okay. Ja, jetzt kurz zum Ende unseres Podcasts von heute, Sepp. Wir müssen immer voraussehen. In Darmstadt, in Sandhausen, 6-Punkte-Pflicht, 4-Punkte-Pflicht. Natürlich 0 Punkte geht gar nicht. Aber was ist das denn? Ich sag mal, ich hau jetzt einen raus. Das 3-0 hat bei mir auch geklappt. Ich sag, du musst aus diesen beiden Spielen 6 Punkte holen. Wenn du oben dabei sein willst und mitmischen willst, dann reichen auch keine 4. Tut mir leid. Dann reichen auch keine
4. Ja, natürlich. Da gebe ich dir recht, weil dann hast du 11 Spieltage, sind dann ja schon um, sind dann noch 6 Spiele, dann müsstest du noch mal um an die 30 irgendwann mal langsam ranzuroppen. Müsstest du immer dann noch 3 Spiele gewinnen von den 6. Und wir haben ja auch noch einige Kandidaten, was wir immer gesagt haben. Vermeintliche Mannschaften, die ganz gut in Form sind. Nürnberg ist ja immer noch ungeschlagen. Ja. Pauli, Regensburg, ja. Also das ja. Heißt, wir spielen noch gegen die aktuellen Top 4 Mannschaften. Wir haben ja nur gegen Paderborn, die Tabellenzweiter sind. Und also das heißt, 3 Spiele gegen vermeintlich schwere Mannschaften. Da gebe ich dir recht. Und aktuell könnte man jetzt nur sagen.
Schalke hast du auch noch vergessen, ne?
Schalke hast du nochmal. Das ist auch sicherlich nochmal ein krasses Spiel. Und von der Tabelle her hättest du jetzt ja nur einfache Spiele eigentlich gegen Sand. Also. Außer den beiden jetzt, die du genannt hast, gegen Kiel noch gegen Aue.
Mhm.
Wobei man bei Kiel, die haben ja den Trainer auch gewechselt, muss man auch mal abwarten, wie es aussieht. Haben wir zwar verloren, aber das kann sich natürlich auch noch mal stabilisieren, bis sie gegen uns spielen. Und von daher, ja. Ich hau mal einen raus. Es müssten mindestens 5 Punkte sein.
ist klar. Okay, habe ich verstanden.
Ja, also du musst schon, also das Schöne ist ja oben, der Zug geht nicht ganz so schnell weg. Aber du hast ja auch mal gesagt, ich glaube, wir sollten nicht mehr als 6 Punkte Rückstand haben zum Halbjahresschluss. Von daher muss man dann schon gucken. Und wir haben ja, wie gesagt, diese einen Spiele, ob wir die halt so, ich weiß es halt nicht. Es wird halt interessant, ob die etwas spielstärkere Mannschaften in Anführungsstrichen, ob die uns vielleicht mehr liegen oder nicht. Das wird man halt sehen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich konzentriere mich ja immer nur auf Werder. Von daher kann ich euch auch immer zu den einzelnen Mannschaften ganz wenig sagen, weil ich mir die immer nie angucke. Wer jetzt von denen zum Beispiel wie spielt und wie die ihre Spiele gewinnen. Aber man muss halt sehen, Regensburg hat schon 20 Tore geschossen. Die sind zumindest offensiv ausgerichtet, hätte ich jetzt mal gesagt. Ne?
Hast du die Tabelle noch auf, Sepp?
Ja.
Wir haben nur gegen Mannschaften gewonnen, die unter uns stehen, richtig?
Ausnahme Heidenheim, ne?
Ja, okay. Ausnahme Heidenheim, genau, okay. Aber Sonst immer nur Mannschaften, die unter uns stehen, ne? Das sagt da auch schon wieder ganz, ganz viel aus. Aber vielleicht war es Freitag ja der erste Schritt, dass man gegen Mannschaften, die über einen stehen, in der Tabelle gewonnen haben. Jetzt mal ganz kurz weg von Werder, hilf mir mal ganz kurz auf der Sprünge. Wer ist neuer Trainer in Kiel? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Rapp mit Nachnamen von, ich glaube, irgendwie ein U19, U23 Trainer von Hoffenheim, meine ich, war das.
Ah, okay, alles klar. Okay, war ich nämlich gar nicht
so. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Organisatorisches zum Ende hin. Ist ja Länderspielpause, das heißt, für uns ist da auch mal so eine kleine Pause. Das heißt, der nächste richtige Vorbericht wird dann erst übernächste Woche sein, wenn es dann gegen Darmstadt geht, ne? Das nächste
Richtig.
Spiel dann. Und wir gucken noch mal, ob wir zwischendurch noch mal so ein bisschen was News und Aktuelles haben oder irgendwelches ähnliche Sache. Aber wir machen quasi auch eine Mini-Pause und so, dass ihr euch alle auf die Nationalmannschaft vorbereiten könnt. Und dadurch, dass urlaubstechnisch wir auch noch mal ein bisschen weg sind und wir immer zu zweit zusammenkommen wollen, das erstmal als Hinweis, dass wir dann auch vielleicht länger weg sind quasi und dann erst übernächste Woche wieder live gehen zum nächsten Spiel. Aber lasst euch mal überraschen, ob wir nicht noch vielleicht nochmal eine Sendung machen. Und wir haben auch noch ein paar Impressionen mitgebracht aus dem Stadion. Das werden wir auch nochmal veröffentlichen. Dann habt ihr noch ein paar Minuten zum Reinschauen. So, für den Moment, irgendwas Wichtiges vergessen, Scoop?
Nein, definitiv
Nein.
nicht.
Ja, dann kann ich euch jetzt schon mal nicht nur einen schönen Sonntag, sondern auch erstmal schöne ein, zwei Wochen wünschen. Wir hören uns ja dann auf jeden Fall wieder. Schreibt gerne mal rein, wie ihr es seht, ob ihr durchschnaufen müsst jetzt nach den ganzen neuen anstrengenden Spieltagen, die wir bisher hatten, und wie ihr, mit welcher Stimmung ihr halt hier in die Länderspielpause geht. Und die letzten Worte wieder an dich als alter Stadion-Experte.
Ja, sauber. Zweimal im Stadion, zweimal gewonnen. Also, liebe User, wenn ihr möchtet, dass Werder Bremen aufsteigt, ne, finanziert mir die ganzen nächsten Spiele, dann garantiere ich euch, dass wir aufsteigen, definitiv. Ich mache es gerne, so ein Erlebnis wie am Freitag war natürlich wieder überragend und dann zählen nur die drei Worte. Lebenslang grün-weiß.
Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.